Hier geht es darum, dass Informationen bewusst lückenhaft ausgewählt werden, sodass sie bei isolierter Betrachtung die eigene Position zu schützen scheinen, weil sie aus dem Zusammenhang halt gerissen sind.
Jetzt nochmal einfach erklärt, demnach ist die Leistung bei sehr niedrigem und sehr hohem Erregungsgrad, also eine Aufgabe ist sehr leicht oder sehr schwer, schlechter als bei einer mittleren Erregung.
Hallo, liebe Menschen und herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge tatsächlich. Und warum das besonders ist, das klären wir gleich. Als allererstes, huch, was höre ich denn für ein Knistern? Als allererstes möchte ich erstmal den Noah begrüßen hier in der Sendung.
Hi. Ich bin schon auf, bin gerade noch am Essen.
Oh, Moment. Ja, da, pass auf, dann erzähle ich erstmal kurz, ich soll euch liebe Grüße ausrichten aus Finnland, wo wir diese Woche der berühmteste und bekannteste und beliebteste und so weiter und so fort Podcast sind. Und soll euch nach Deutschland aus Finnland ein fröhliches Kalsari Kennet ausrichten. Wer weiß, was das bedeutet, kann uns ja ganz gerne mal schreiben. Und ich glaube, jetzt ist auch der Noah moderationsbereit.
Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall moderationsbereit. Das Ding ist halt, wenn du so eine belgische Waffel isst, dann sitzt der ganze Scheiß hinten auch noch im Hals rum.
Demzufolge.
Könnte noch ein bisschen Proviant für
demzufolge später. Jetzt mal so als logische Fortsetzung sind belgische Waffeln also auch scheiße. Weil dir der Scheiß dann im Hals sitzt.
Ja, ganz genau, richtig. Das ist auf jeden Fall eine sauschlechte Imitation einer belgischen Waffel. Belgische Waffeln sind leckerer.
Ja, natürlich sind die leckerer.
Die ist halt so mit so einem Zuckerüberzug.
Das ist auch die Lidl-belgische Waffel, die du gerade isst. Und ich finde, für ein Lidl-Produkt schmeckt sie gut. Aber im direkten Vergleich zu einer original-belgischen Waffel stinkt die natürlich völlig ab.
Das ist richtig wahr. Und was heute nicht abstinkt, ist natürlich unser Thema.
Na, dann sag doch mal, was unser Thema ist, beziehungsweise auch, warum das so eine besondere Sendung ist.
Weil es die Psychologie Resterampe ist.
So, was bedeutet denn Resterampe überhaupt?
Resterampe bedeutet, wir haben jetzt eine ganze lange Zeit, nämlich über ein Jahr tatsächlich, unsere Psychologie-Duologie am Anfang des Monats immer mit euch zusammen zelebriert, haben euch quasi die Grundlagenfächer und auch die Anwendungsfächer der Psychologie näher gebracht. Und jetzt ist es halt soweit, dass sich dieses Kapitel schließt und ein neues sich bald öffnen wird, nämlich die Philosophie-Duologie wird entstehen in unserem Podcast. Und heute schauen wir uns
Duologie.
Quasi. Nicht Duologie?
Serie. Duologie sind zwei Sendungen hintereinander zum selben Thema. Wie geht da, was ist das?
Ach so, wir machen keine Duologie, ja, dann habe ich das gerade.
Nein, es werden mehr als zwei Sendungen.
Super, das ist klasse. Wie dem auch sei, wir schauen uns heute die Thematiken an, welche noch übergeblieben sind, beziehungsweise welche ihr uns zugesendet habt. Und da wollten wir uns es natürlich nicht nehmen lassen, euch auch Antworten auf diese Fragen im Podcast zu bieten.
Genau, also ihr habt uns darum gebeten, nochmal über dieses oder jenes Thema zu reden oder den und den Begriff zu erklären. Das haben wir im Laufe der Zeit so ein bisschen gesammelt und daraus die heutige Sendung zusammengestellt. Das heißt, bitte befreit euch von der Vorstellung, dass es da ein Fach gibt, was wir jetzt vorstellen oder worüber wir reden oder mehrere, sondern es sind jetzt einzelne Begriffe, die teilweise auch überhaupt nichts miteinander zu tun haben, die, und das muss man auch dazu sagen, mehr oder weniger aus dem Bereich der Psychologie kommen. Es werden hier auch Begriffe sein, die den Bereich der Philosophie beispielsweise berühren oder der Wirtschaftswissenschaften oder
gut, aber
ähnliche Geschichten.
Sind das ja auch Disziplinen, die irgendwie unmittelbar ineinander verwoben sind, beziehungsweise zusammenhängen. Also ich nehme jetzt mal die Philosophie, ist ja quasi der Ursprung allen.
So ist es.
Und die Wirtschaftswissenschaften, das wissen wir ja von meinem Studium, das wissen ja gar nicht
so viele. Studierst du immer noch?
Wirtschaftspsychologie.
Ah ja, das wissen irgendwie nicht.
Ganz genau richtig, das ist ja auch miteinander verwoben. Dementsprechend dürfen wir es uns nicht nehmen lassen, da auch heute drüber zu reden.
Genau, so. Und da starten wir einfach mal fröhlich rein und beginnen wird der Noah, der den Herzenswunsch von einigen Hörern erfüllt, nochmal etwas zu erzählen zu dem Thema Big Five. Warum sage ich nochmal? Weil wir in der Sendung
über Persönlichkeitspsychologie euch schon das Thema Big Five Persönlichkeitsinventar quasi näher gebracht haben. Deswegen steige ich auch jetzt einfach schon mal ein. Big Five oder auch Big Five Inventory, jetzt auf also das Five Factor Inventory in Englisch, ist ein Modell innerhalb der Persönlichkeitspsychologie. Und es wird vor allen Dingen dazu genutzt, die Persönlichkeit von Menschen anhand von 5 trennscharfen Hauptdimensionen zu beschreiben. Die Modellentwicklung begann bereits so Anfang der 1930er Jahre durch den lexikalischen Ansatz von Thurston, Alport und Opbert.
Was ist denn ein lexikalischer Ansatz?
Da wäre ich jetzt zugekommen, hättest du mal auf jeden Fall eine Minute gewartet, hätte ich dir gesagt. Ha!
Hättest du das jetzt nicht gesagt, hättest du so tun können, dass du einfach natürlich völlig souverän auf meine Frage beantworten kannst.
Ich meine, ich wäre doch nicht Professor Dr. Noah, wenn ich nicht alles schon vorbereitet hätte, Tobi, ne? Genau, also der Ansicht dieser jeweiligen Wissenschaftler nach schlagen sich Persönlichkeitsmerkmale lang- oder kurzfristig in der Sprache nieder. Und daher nahmen sie an, dass alle wesentlichen Unterschiede zwischen Menschen bereits im Wörterbuch durch Begriffe, zum Beispiel wie wie anspruchslos oder angreifend oder allwissend oder Z wie zynisch oder zerstörerisch oder zersträubt repräsentiert
sind. Oder P wie pottenhässlich.
Genau,
richtig. Zum Beispiel, so. Okay, alles klar.
Richtig, richtig. oder H wie einfach nur hässlich funktioniert auch.
Ja, gut, aber es muss ja noch steigen.
Weiß gar nicht, pottenhässlich, steht das im Wörterbuch?
Mit Sicherheit nicht.
So, auf der Basis dieser Liste, die dann erstellt wurden, von über 18.000 Begriffen, wurden durch Faktorenanalysen beziehungsweise durch eine Faktoranalyse, 5 sehr stabile und unabhängige und weitgehend kulturstabile Faktoren gefunden, nämlich die Big 5. Die werde ich jetzt nämlich im nächsten Schritt euch näher bringen. Kurz erklärt sind eigentlich alle Menschen durch diese 5 trennscharfen Dimensionen in ihrer Persönlichkeitsausprägung identifizierbar. Ja,
aber
da ist eine Wortmeldung.
Da fällt mir gerade ein, Big 5. Das habe ich doch mal irgendwie im Zusammenhang mit Tieren eher gehört. Wie kommt das denn zustande? Ja,
es gibt doch irgendwie die 5 großen Tiere. Ich bin ehrlich, ich habe es gegoogelt, habe es gesehen und habe mich draufgeklickt. Ich kann es dir nicht sagen. Also deswegen mache ich jetzt mal weiter mit dem, wovon ich Ahnung habe.
Dann will ich nur soweit ergänzen, ne? Der Begriff kommt eigentlich aus dem Bereich Safari und die Big 5 sind halt 5 Tiere, die man in Afrika auf einer Safari unbedingt gesehen haben muss. Ich weiß jetzt auch nicht ganz aus dem Kopf, welche es sind. Ich meine,
Elefanten.
Das ist der. Ja, ich meine, das ist der Elefant, der Wasserbüffel, der Löwe, Gepard und. Weiß nicht, Giraffe oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber Giraffe, ich kann ja nebenbei mal nachgucken.
Ja, macht das mal und ich erzähle euch in der Zeit von diesen 5 trennscharfen Dimensionen. Die könnten sich nämlich hoch oder niedrig ausprägen. Und das Ganze, beginnt mit dem O und das O steht hierbei für Offenheit. Und mit diesem Faktor wird das Interesse und das Ausmaß der Beschäftigung mit neuen Erfahrungen, Erlebnissen und auch Eindrücken beschrieben. Menschen mit einer hohen Ausprägung der Offenheitsdimension haben nämlich eine rege Fantasie, nehmen ihre positiven und negativen Gefühle deutlich wahr und sind in persönlichen und öffentlichen Vorgängen sehr interessiert. Menschen mit einer niedrigen Ausprägung dieser Offenheitsdimension haben eher so eine Tendenz zu konventionellem Verhalten und einer konservativen Einstellung. Das heißt, sie ziehen eher Bekanntes und Bewährtes dem Neuen vor und nehmen ihre emotionalen Reaktionen auch unter anderem gedämpfter wahr. Das G wäre die nächste Dimension, steht für Gewissenhaftigkeit. Das ist Tobi auf jeden Fall. Ich finde, du bist gewissenhaft, ja doch.
Okay, danke. Freut mich, dass du den Eindruck hast, ich selber würde das von mir so nicht sagen.
Nee, dann hast du eine niedrige Ausprägung der Gewissenhaftigkeit.
Ja, das könnte sein. Ja? Das könnte sein.
Schauen wir uns das doch mal an. Dieser Faktor beschreibt nämlich in erster Linie den Grad an Selbstkontrolle, Genauigkeit und Zielstrebigkeit. Und Personen mit hoher Gewissenhaftigkeitsausprägung, so geht das in Deutsch, handeln.
Gewissenhaftigkeitsausprägung ist auch ein geiles Wort für hier das Galgenspiel.
Fürs Geigenspiel? Galgenspiel.
Ja.
Ach so, ich dachte gerade, sei es wieder denn mit einer Geige.
Nein, das Galgenspiel, wo man Buchstaben raten muss und so.
So, also, wenn du eine hoch ausgeprägte Gewissenhaftigkeit hast, dann handelst du eher organisiert, sorgfältig, effektiv, verantwortlich, zuverlässig, sowas. Wenn du eher eine niedrige Ausprägung dieser Dimension hast, dann bist du eher unsorgfältig, spontan und ungenau. Siehst du dich da irgendwo, Tobi?
Ja, tatsächlich auf beiden Seiten.
Das geht nur zwei.
Es gibt bestimmte Bereiche, wo ich gewissenhaft bin und es gibt bestimmte Bereiche, wo ich super nachlässig und unordentlich bin.
Ja gut, okay. Dann gucken wir uns die nächste Dimension an. Das ist nämlich die Extraversion, nicht die Extroversion. Wenn wir hier nämlich von dem Nomen reden, dann geht es um die Extraversion, weil es gibt ja auch, ne? Tobi, was hast du damals gesagt?
Das heißt ja auch nicht Extrowurst, sondern Extrawurst.
Ganz genau so ist es nämlich. Tatsächlich hat sich über die Jahrzehnte eingebürgert, dass man, wenn man über das Adjektiv extrovertiert
redet, dass man, also extravertiert heißt es eigentlich immer, dass man dann extrovertiert sagt. So, vielleicht kleines Klugscheißerwissen am Rande.
Da wäre ich mich vehement gegen.
Ja, mach das mal, ist kein Problem, ich mach das auch mittlerweile nicht mehr. Die Extraversion beschreibt vor allen Dingen Aktivitäten und zwischenmenschliches Verhalten. Und wenn du eine hohe Ausprägung hast, beziehungsweise extravertiert bist, bist du gesellig, gesprächig, herzlich, optimistisch, personenorientiert. Bist du aber, und das ist nämlich der Gegensatz von Extraversion, introvertiert, da kommt das O, bist du eher zurückhaltend und in sozialen Interaktionen eher ein bisschen unabhängiger, du bist gerne alleine und tankst da quasi so deine Energie auf. Dann die vorletzte Dimension, das ist die Verträglichkeit. Sie beschreibt vor allen Dingen auch interpersonelles Verhalten, also zwischenmenschliches Verhalten. Hast du eine hohe Ausprägung von Verträglichkeit, dann begegnest du anderen eher mit Verständnis, Mitgefühl und bist bemüht, anderen zu helfen. Ist das eher weniger so, sondern ist das niedrig ausgeprägt, bist du eher egozentrisch, misstrauisch und auch eher streitbar. Die letzte Dimension, Neurotizismus oder auch emotionale Instabilität genannt, ist die Dimension, die individuelle Unterschiede im Erleben von negativen Emotionen widerspiegelt. Man kennt das aber auch unter nicht nur emotionale Instabilität, sondern auch Labilität. Habt ihr ja schon mal gehört, der ist so ein bisschen labil im Kopf. Wenn du eine hohe Neurotizismus-Ausprägung hast, dann erlebst du häufiger Angst, Nervosität, Anspannung oder Trauer. Wenn du eine niedrige Ausprägung hast, bist du eher ruhig, zufrieden, entspannt und sicher. Also, das sind so die Big Five einmal zusammengefasst. Natürlich kann man noch tiefer in die Materie einsteigen.
Oh ja.
Schlussendlich ist es ein Persönlichkeitsinventar und dadurch auch methodisch extrem hart, ja, aufbereitet. Es ist auf jeden Fall sehr valide, dieses Instrument.
Ja, also es ist, wird schon lange und viel untersucht und geforscht dazu. Und der Nachtrag, Big Five in Klammern Safari, ich lag fast richtig, ist einmal der afrikanische Elefant, das Breitmaulnashorn, der Kaffernbüffel, der Löwe und der Leopard.
Das sind
die Big Five. Die im Übrigen auch auf den 5-Rand-Banknoten Südafrikas abgebildet sind.
Also im Prinzip könnte ich mir das ja angucken, wenn ich das Geld hätte, nach Afrika zu fahren. Aber habe ich nicht.
Genau.
Aber ich habe gerade über ein Prinzip gesprochen und da kommt ja quasi schon der nächste Teil dieses ersten Teils.
Jo, und wir bleiben auch bei der Zahl 5.
Ja.
Tatsächlich.
Schön.
Denn wir wurden gebeten, mal das Plurv-Prinzip zu erklären. Geschrieben P-L-U-R-V, also Plurv-Prinzip, und zu einer gewissen Bekanntheit ist es gelangt, als unser guter Freund, würde ich einfach mal behaupten, Christian Drosten in seinem Podcast über das Plurv-Prinzip mal geredet hat.
Mhm.
Da ist das so ein bisschen bekannter geworden und da wurden wir gefragt, ob wir da nicht auch mal was zu sagen können. Also fangen wir erstmal an. Das Wort Plurv in diesem Zusammenhang ist natürlich ein Akronym. Und der liebe Noah wird euch jetzt kurz erklären, was ein Akronym ist.
Ein Akronym bedeutet, dass jeder Buchstabe dieses Wortes eine Bedeutung oder eine Begrifflichkeit darstellt.
So. Und in diesem Plurv-Prinzip geht es um 5 Techniken. Das sind eben halt die 5 Buchstaben, die einen beeinflussen sollen, die Diskussion verzerren sollen und der Wissenschaftsleugnung Vorschub leisten.
Also für Schwurbler.
Genau, das
eine
sind also
Gebrauchsanweisung für Schwurbler.
Ja, das sind also 5 Dinge, auf die ich achten soll, um in einer Diskussion zum Beispiel zu erkennen, dass da gerade jemand sitzt, der nicht fachlich irgendwas dazu beiträgt, sondern der versucht mit anderen Mitteln eben halt die Diskussion zu beeinflussen.
Also wenn Alice Weidel versucht zu erklären, warum Corona nicht gefährlich ist.
Gucken wir mal, ob du etwas wiederentdeckst, was du von Alice Weidel kennst. Fangen wir mit dem ersten Buchstaben an, dem P. Und das P steht für Pseudo-Experten. Das bedeutet, Pseudo-Experten sind natürlich unqualifizierte Personen oder Institutionen auch, die als Quelle relevanter Einwände präsentiert werden in so einer Präsentation. Und da gibt es noch unterschiedliche Abstufungen und unterschiedliche Möglichkeiten. Es kommt zum Beispiel vor, dass es eine große Anzahl an Leuten gibt, die anderer Meinung sind. So, hört okay. man ja als Argument. Ja. Ne? Wenn diese große Anzahl anderer Leute alle völlig unqualifiziert sind, ist das eigentlich überhaupt gar kein Argument. Umgekehrt geht es natürlich genauso, oder was heißt umgekehrt geht es genauso, wenn ich eine Minderheit, die einer bestimmten Meinung ist, größer mache, als sie tatsächlich ist, dann wird es auch anders wahrgenommen. Verfolgen wir aktuell natürlich gerade immer mal die Diskussion von den Querdenkern, wenn es darum geht, wie viele Leute denn auf diesen Spaziergängen unterwegs waren. Die Polizei sagt 10.000, wir sagen aber, die Polizei lügt, das waren 1,5 Millionen, ganz locker. So, das ist
klar. Ne,
das ist die aufgeblähte Minderheit sozusagen. In dem Fall vielleicht auch in Kopf geblähte Minderheit, aber egal. Und als drittes gibt es dann noch die fingierte Debatte. Damit ist jetzt zum Beispiel gemeint, wenn, und den Fehler machen die Medien tatsächlich manchmal, wenn dort Leute eingeladen sind zu einer Diskussion zum Beispiel, ja, und da unterhalten sich zwei, dann kann ich als Zuschauer den Eindruck bekommen, oh, das ist aber hier jetzt eine wissenschaftliche Debatte, der ich da folge. Wenn aber einer von den beiden eigentlich überhaupt keine Ahnung hat und nur mit solchen Floskeln und Mitteln arbeitet, dann ist es ja eigentlich überhaupt gar keine Diskussion. Also, das ist das P, die Pseudo-Experten. Dann geht es weiter, der zweite Buchstabe ist das L und das L steht für Logikfehler. Was meinen Logikfehler? Das meint, dass Argumentationen vorgebracht werden, die, wenn man so ein bisschen genauer hinschaut, sich einfach als unlogisch erweisen. Zum Beispiel, dass man aus korrekten Informationen die falschen Schlüsse zieht. Das ist mit Logikfehler gemeint. Auch hier gibt es wieder so ein paar Beispiele, die angewendet werden können. Das kann zum einen die sogenannte irreführende Analogie sein. Das heißt, da sind jetzt zwei Dinge, die sich in einem Punkt ähneln. Und aufgrund dieser Tatsache setzt man voraus, dass sie sich auch in allen anderen Punkten ähneln.
Ja, also Corona ist wie eine Grippe.
Ja, zum Beispiel.
Okay.
Ne, weil die Viren oder dasselbe Stammvirus quasi haben oder aus der, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aus derselben Virusfamilie kommen, genau, oder irgendwie richtig. Sowas. So, das wäre zum Beispiel so eine ganze Geschichte. Dann die voreilige Schlussfolgerung, indem man relevante Informationen weglässt und trotzdem schon seine Schlüsse zieht. Das ist halt die voreilige Schlussfolgerung. Genauso gibt es auch die übermäßige Vereinfachung, indem man Informationen beispielsweise weglässt oder indem man sagt, es gibt nur eine Ursache für alles, obwohl wir ja wissen, dass die meisten Sachen, jetzt kommt wieder eins unserer Lieblingsworte, multikausal sind.
Oder multifaktoriell.
Multifaktoriell bedingt, genau. So, oder falsche Dichotomie, wenn man falsche Dichotomie verwendet, sagt, es gibt nur die oder die Möglichkeit, aber in Wirklichkeit gibt es vielleicht noch ganz andere Möglichkeiten.
Dichotomie ist auch ein anderes Wort für Denkweise, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
Welches Wort?
Dichotomie. Ist ja auch eine gewisse Denkart, Denkweise, oder nicht?
Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Echt? Dichotomes Denken gibt es natürlich. Das ist Schwarz-Weiß-Denken.
Ja, okay,
aber
ich google das.
Ja, guck mal gerne nebenbei nach. Mehrdeutigkeit ist auch noch so eine Sache zu den Logikfehlern, indem man in einer Diskussion ganz bewusst auch mehrdeutige Begriffe verwendet, um sein Gegenüber aufs Glatteis zu führen. Verfälschte Darstellungen kann man verwenden, indem man einfach Dinge anders darstellt, als sie sind. Dann gibt es die sogenannte Blendgranate. Wenn eine Diskussion an einer Stelle angekommen ist, die einem selbst unangenehm ist, dann kann man natürlich mit einer krassen Aussage, die vielleicht auch zu einem ganz anderen Thema gehört, die Aufmerksamkeit auf sich lenken und dieses Thema so ein bisschen verlassen. Und dann zu guter Letzt bei den Logikfehlern gibt es auch noch eine Attacke, die eine meiner Lieblingsattacken ist, einfach aufgrund des Namens.
Der klingt was so ist der schön. Name?
Ja, das ist natürlich die Ad hominem-Attacke.
Aha.
So, und Ad hominem heißt, dass das ein Argument ist, was eigentlich nicht auf die Sache eingeht, sondern was sozusagen versucht, mein Gegenüber, also entweder die Fachkompetenz oder aber auch persönliche Eigenschaften meines Gegenübers anzugreifen, um ihn unglaubwürdig beispielsweise zu machen. Das ist eine Ad hominem-Attacke.
Interessant. Dichotom heißt im Übrigen zweigeteilt.
Ja. Dann geht's weiter mit dem U. PL hatten wir, U, unerfüllbare Erwartungen. Da gibt's gar nicht so viel zu sagen. Das steckt da drinne, was die Bezeichnung eben halt schon aussagt, dass nämlich von der Wissenschaft verlangt wird, Dinge zu erfüllen, die sie überhaupt gar nicht erfüllen kann. Zum Beispiel durch das Fordern eines Grades an Gewissheit, die Wissenschaft nicht leisten kann.
Hundertprozentige Sicherheit.
Genau.
Gibt es nicht, gibt keine Absolution. So.
Das wird auch gerne gemacht, das zu dem U. Dann sind wir beim vorletzten Buchstaben. Das R heißt Rosinenpickerei. Hier geht es darum, dass Informationen bewusst lückenhaft ausgewählt werden, sodass sie bei isolierter Betrachtung die eigene Position zu schützen scheinen, weil sie aus dem Zusammenhang halt gerissen sind. Beispielsweise. Das kann passieren durch eine Anekdote, die ich erzähle. Anekdoten sind allerdings ja immer rein subjektive Erfahrungen und haben nichts mit wissenschaftlichen Kriterien zu tun. Oder, was ich auch sehr schön finde, weil das zu unserem Podcast-Tier des Jahres passt. Es gibt auch die Faultier-Induktion.
Funny.
Und die Faultier-Induktion ist, dass man die Informationssuche beendet, sobald man eine Information gefunden hat, die die eigene Meinung bestätigt, und dann sucht man gar nicht weiter. Obwohl es vielleicht noch 1 Million Informationen gäbe, die dann.
Ja. So ein bisschen kognitive Verzerrung, ne?
Ja, da kommen wir nachher auch noch zu einer kognitiven Verzerrung. Aber ja, so ein, wobei, ja doch, ein bisschen. Menschen neigen aber ja dazu. Das
ist ein Confirmation Bias.
So.
Am Ende.
Genau. Und zu guter Letzt, das V. Auch relativ einfach und fast sich selbst erklärend, nämlich Verschwörungsmythen. Genau, üble Machenschaften und geheime Bünde werden unterstellt, die da im Hintergrund oder auch irgendwelche Einzelpersonen oder Gruppen, die da im Hintergrund absichtlich irgendwelche Dinge machen und so weiter und so fort. So Verschwörungsmythen. Also Pseudo-Experten, Logikfehler, unerfüllbare Erwartungen, Rosinenpickerei und Verschwörungsmythen. Das sind 5 Techniken, die Leute gerne anwenden, um Diskussionen zu verzerren oder Wissenschaftsleugnung zu betreiben oder ähnliches.
Interessant.
Das ist das Plouffe-Prinzip.
Das Plouffe-Prinzip, super, vielen Dank. Ja, habe ich wirklich auch was gelernt.
Ich glaube, nach diesem Prinzip und vorhin einem Modell wird es jetzt erst endlich mal Zeit für ein Gesetz.
Genau.
Oder?
Das Jerks-Dodson-Gesetz. Das wurde von den amerikanischen Psychologen Jerks und Dodson, wer hätte es gedacht, 1906 bei Ratten entdeckt und später auch auf den Menschen übertragen. Hierbei handelt es sich nämlich um eine, jetzt wird es ein bisschen komplexer, generalisierte, umgekehrte, U-förmige Beziehung zwischen Erregung, zum Beispiel Angst oder Leistungsform und Leistung bei verschiedenen Lernaufgaben. Jetzt nochmal einfach erklärt, demnach ist die Leistung bei sehr niedrigem und sehr hohem Erregungsgrad, also eine Aufgabe ist sehr leicht oder sehr schwer, schlechter als bei einer mittleren Erregung. Wir wissen, bei einem U gibt es ein aufsteigendes, so eine aufsteigende Kurve, und dann oben ist halt so eine, ist die Kurve halt relativ gleich, wie erklärt man das denn?
Gleichförmig.
Homogen, gleichförmig, dankeschön, und dann fällt sie ja wieder ab. So, und da an den Enden, wo es, oder am Anfang, wo es aufsteigt, und am Ende, wo es abfällt, ist die Leistung halt am schlechtesten. Bedeutet am Ende einfach nur, die Leistung ist in der Mitte am besten, beziehungsweise mit einem mittleren Erregungszustand.
Das passt ja auch gut zu anderen psychologischen Modellen, ne, wo wir gesehen haben, zum Beispiel beim Flow erleben, dass ich eine Aufgabe rund um die mittlere Schwierigkeit sozusagen brauche.
Das hängt
in diesem
auch unmittelbar damit zusammen.
Ja.
Also das ist, kann man ja auch auf die Motivation übertragen. Die optimale Motivation für eine Lernaufgabe in dem Fall nimmt mit zunehmender Schwierigkeit der Aufgabe ab. So.
Ab einem bestimmten Punkt.
Ab einem bestimmten Punkt. So.
Erstmal nimmt sie zu, dann nimmt sie wieder ab.
Genau, richtig. Und das ist so ganz kurz umrissen das Jerks-Dodson-Gesetz.
Ja, wir haben halt auch ein paar kurze Abschnitte dabei. Und für den nächsten Abschnitt erreichte uns ein Leserbrief.
Wer denn?
Die kleine Rosi, in Klammern 8 Jahre alt, schreibt: Liebes Fuck My Brain Team, was ist eine Tautologie?
Ja, gute Frage, Rosi.
Ja, also was ist eine Tautologie? Das wird auch eine kurze Erklärung, öfters mal schon gehört in irgendwelchen Diskussionen oder sonst irgendetwas. Aber was bedeutet Tautologie? Was ist tautologisch? Erstmal leitet sich das Ganze aus dem Griechischen beziehungsweise aus dem Altgriechischen ab. Und bedeutet so viel wie dasselbe. Oder auch im Lateinischen gibt es ein Wort, beziehungsweise die Tautologie wird auch verum genannt, mit V am Anfang. Das kommt aus dem Lateinischen und verum bedeutet halt wahr. Und dieser Begriff kommt auch aus der Logik, eine Disziplin, in der wir uns auch mit unserer Philosophie-Reihe noch beschäftigen werden. Und in der Logik ist eine Tautologie eine allgemeingültige Aussage, das heißt eine Aussage, die aus logischen Gründen immer wahr ist. Als Beispiel, wenn es regnet, dann regnet es.
Genau, die Sonne ist warm, Licht ist hell.
Nee, das das muss ja überhaupt nicht so sein.
Hm.
Zum Beispiel auch der Satz, ja, wat mut dat mut, was muss das muss, das ist eine Tautologie. Oder das Wetter ändert sich oder es bleibt, wie es ist. Das ist eine Tautologie. Es gibt keine andere Möglichkeit.
Okay, gut. Also eine unausweichliche Aussage, die einfach zu 100% genau. wahr ist. Okay.
Zum Beispiel, Fuck My Brain ist ein super Podcast. Ja, das ist eine Tautologie. Genau.
Oder ihr solltet uns alle mal auf Instagram folgen. Dort heißen wir Fuck My Brain.
Genau, es ist auch eine Tautologie.
Genau.
Auf jeden Fall damit auch den Leserbrief zum Thema Tautologie beantwortet.
Ja, ein bisschen und paradox, um ehrlich zu sein.
Ja, was bedeutet denn, was paradox? Hä? Irgendwas wolltest du uns, habe ich so ganz dunkel im Kopf zum Thema Paradox.
Ich wollte eine Runde Paradox intervenieren mit dir, Tobi.
Ja, dann erzähl doch mal, wie das bitte geht.
Das mache ich gerne mal. Eine paradoxe Intervention, darunter versteht man in der Regel verschiedene psychotherapeutische Methoden, die in scheinbarem Widerspruch zum therapeutischen Ziel oder zu den Zielen stehen, die aber tatsächlich dafür entworfen worden sind, diese Ziele
also,
zu erreichen.
Eine paradoxe Intervention nach der Definition bisher wäre es also, wenn die Sitzung der anonymen Alkoholiker vorbei ist, der Selbsthilfegruppe, und ich sage so, wer kommt jetzt noch mit in die Bar eintrinken?
Genau.
Das ist okay.
Also. Quasi. Also, Beispiele wären zum Beispiel jetzt eine Symptomverschreibung, also wie bei einem Angstpatienten. Seien Sie heute mal besonders ängstlich. Oder die paradoxe Intention. Der Patient soll sich genau das herbeiwünschen, was ihm Angst macht. Du hast Angst vor Spinnen, wünsch dir sofort eine Spinne her. Sofort. Ja, bitte nicht zu fest drücken, sonst musst du furzen, dann stinkt sie wieder.
Ich habe nicht gedrückt, ich habe gewünscht.
Ja, okay. Oder auch die Umdeutung, beziehungsweise das Reframing. Und das finde ich ganz interessant, das ist vor allen Dingen auch für Schüler und Studenten sehr interessant, weil oft geht man in eine Vorlesung und denkt sich, boah, Alter, dieser Dozent nimmt das Wort Vorlesung wörtlich. Das ist einfach grausam dort und ich habe keinen Bock, dort hinzugehen. Versuch es doch
mal. Habe ich schon mal erlebt, ja.
Versuch es doch mal zu reframen, indem du in diese Vorlesung gehst und dir denkst, okay, von diesem Professor lerne ich heute, wie man einen Vortrag nicht halten sollte. Und dann wirst du natürlich feststellen oder interessanter dem Ganzen gegenübertreten und feststellen, dass dort viele Merkmale erkennbar sind, was du auf jeden Fall nicht machen solltest, um einen guten Vortrag zu machen, beziehungsweise was du tun solltest, um einen schlechten Vortrag abzuhalten. Also die Leute nicht angucken, Hände in den Hosentaschen, die Sachen einfach nur ablesen, keine Beispiele nennen, monoton reden.
Nichts anhaben,
auf den
dann kann, obwohl, nee, vergiss Puls es.
Kacken.
Vergiss es, wenn ich nichts anhabe, kann ich auch die Hände nicht in die Hosentasche stecken, ja, macht stimmt, hier gar keinen Sinn.
Gar keinen Sinn, ja gut. Vielleicht hast
obwohl,
ja auch
ich habe einfach nur, ich habe so ein Kleidungsstück, das ist so ein ganz schmaler Gürtel und da sind einfach nur zwei Hosentaschen dran.
Das wäre schon pervers. Das wäre schon was für den Christopher Street Day, um ehrlich zu sein.
Nur damit ich die Hände in die Hosentaschen stecken kann, obwohl ich nackt bin.
Genau, richtig. Also, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, damit Exhibitionisten rausgehen können und sagen, ich habe doch was an.
Ja, stimmt. Oh Gott.
Ja, das ist auf jeden Fall eine paradoxe Intervention. Also man versucht quasi etwas zu tun, was dem Ganzen einfach komplett konträr gegenüberstellt, obwohl es der Zielerreichung dient. Hat sich bewährt. Und somit haben wir den ersten Teil unserer Resterampe, unserer paradoxen Sendung heute schon mal abschließen können.
Und seid mal gespannt auf den zweiten Teil. Dort gibt es eine ganz dreiste Täuschung, wird es da geben. Und wir fahren mit euch auch in ein Hotel. Aber bevor wir das tun, auf dem Weg zum Hotel sozusagen, genießen wir natürlich erstmal ein bisschen Musik.
Ja, wir sind jetzt quasi zu diesem berüchtigten Hotel gefahren und das haben wir getan, während wir unsere Late Machado Playlist angehört haben.
Hilberts Hotel heißt das übrigens.
Genau, wir sind zu Hilberts Hotel gefahren und haben währenddessen die Late Machado Playlist gepumpt, unsere Playlist von uns für euch auf Spotify, die ihr natürlich auf Spotify auch finden könnt oder auch über Instagram. Wie gesagt, ihr könnt uns auch bei Instagram folgen, auf den Folgen-Button klicken, jetzt das Handy nehmen, Fuck My Brain in die Suchzeile eingeben und followen. Und dann könnt ihr auch nochmal auf den Ordner Highlights, in die Highlights gehen, auf den Ordner Playlist und wichtige Links und dann oben links auf Playlist öffnen drücken. Ja,
yes.
So viel dazu. Tobi, was setzt du auf die Late Machado Playlist?
Ja, ich setze einen Song auf die Playlist von einem Album, welches noch nicht erschienen ist. Ich habe schon mal vor kurzem einen anderen Song draufgesetzt und am 11. Februar, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es soweit. Also Ende dieser Woche, wenn ihr den Podcast hört, kommt nämlich das neue Album von Eddie Vedder raus. Earthling wird es heißen und von diesem Album setze ich auf die Liste das Lied Long Way.
Nice. Ich setze von Sam Tompkins den neuen Song Hero auf die Late Night Shadow Playlist. Und damit sind wir auch schon im zweiten Teil unserer Psychologie-Reste-Rampe. Wir stellen euch hier den kleinen Shit vor, welcher am Ende noch übergeblieben ist. Man könnte es auch sagen, der psychologische Aldi-Grabbeltisch.
Ja, so, das stimmt.
Und dementsprechend fängt Tobi auch an mit einem, naja, besagten Effekt. Vielleicht tritt er ja auch beim Einkaufen auf. Who knows?
Genau. Es geht nämlich um den sogenannten Dunning-Kruger-Effekt. Habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört, aber ist ganz interessant, denn der Dunning-Kruger-Effekt ist definiert als eine Tendenz von Menschen mit geringen Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich, diese Fähigkeiten regelmäßig zu positiv einzuschätzen. Um das jetzt mal so ein bisschen aus dieser abstrakten Sprache rauszuholen, dann bedeutet das, wenn ich mich jetzt mit einem neuen Thema auseinandersetze und ich habe gerade damit angefangen, dann überschätze ich, wie viel ich über dieses Thema eben halt schon weiß. Und das ist eben, das ist der Dunning-Kruger-Effekt, der wird auch als eine kognitive Verzerrung verstanden, also eine systematische Tendenz zu fehlerhaftem Denken und Urteilen. Und die Frage ist ja jetzt, wie erklärt sich dieser Effekt? Woran könnte das liegen? Und da gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze, wie das oftmals so ist. Eine einheitliche Antwort gibt es darauf nicht. Aber der Erklärungsansatz, der sich eigentlich bisher so am meisten durchgesetzt hat, über den man am meisten liest, ist eben halt folgender. Es geht um die sogenannten metakognitiven Fähigkeiten in diesem Erklärungsansatz. Metakognitive Fähigkeiten bedeutet ja die Fähigkeit, über meine Fähigkeiten nachzudenken. Das ist ja sozusagen, oder beziehungsweise metakognitiv heißt ja, wenn ich über meine Wahrnehmung nachdenke. Das ist ja
Reflexion ist zum Beispiel metakognitiv.
Ja, zum Beispiel. Und die beruht eben halt auf der Annahme, dass ein Teil des Erwerbes einer Fähigkeit ganz grundsätzlich darin auch besteht, zu lernen, zwischen guten und schlechten Leistungen bei dieser Fähigkeit zu unterscheiden. So, also wenn ich kein Fahrrad fahren kann als Beispiel und mich noch nie damit beschäftigt habe, dann weiß ich halt nichts über Fahrradfahren. Und in dem Moment, wo ich Fahrradfahren selber lerne und ich kann das auf einmal und kann Gleichgewicht halten, halte ich mich wahrscheinlich für einen übelst guten Fahrradfahrer, weil ich noch nicht gelernt habe zu unterscheiden zwischen meinen Fahrradfähigkeiten und des Bahnrad-Olympiasiegers beispielsweise. So.
Möglicherweise.
Ne? Das heißt, wenn meine Fähigkeiten noch gering ausgeprägt sind, weiß ich in einem Fach auch überhaupt gar nicht, welche Fähigkeiten kann man in diesem Fach denn überhaupt noch entwickeln? Was gibt es denn überhaupt noch zu wissen? Das weiß ich ja auch noch nicht ganz am Anfang. Und deswegen schätze ich mich oftmals besser ein, als ich tatsächlich bin. Und das ist der Dunning-Kruger-Effekt.
Interessant, interessant. Ja, da werde ich auf jeden Fall bestimmt gut schlafen können.
Wenn nicht Vollmond ist, oder?
Genau,
wenn oder täusche Vollmond ich mich ist. Da?
Ja, vielleicht täuschst du dich aber auch, weil die Mondtäuschung gibt es ja auch noch. Ne?
Ach, guck.
Siehst du mal.
Was ist denn eine Mondtäuschung? Die
kennen wir doch alle. Wir alle denken irgendwie, der Mond ist richtig riesig, wenn wir den von einem Hochhaus sehen. Oder in der Ferne, dann ist er auf jeden Fall sehr klein.
Die Mondtäuschung, wenn er hoch am Himmel steht, ne?
Genau, richtig. Die Mondtäuschung ist der Grund dafür. Und das ist ein Effekt, dass der Mond in der Nähe des Horizonts viel größer aussieht, als wenn man eher, ja, hoch, wenn er hoch am Himmel steht. Und der Grund hierfür ist nämlich die Größenwahrnehmung eines Gegenstandes. Die erfolgt nämlich zu einem großen Teil in unserem Gehirn. Nämlich über das Wissen, wie weit ein Gegenstand entfernt ist. Wird die Entfernung unterschätzt, nehmen wir einen Gegenstand als kleiner wahr. Und da der Mond hoch über unseren Köpfen keine Anhaltspunkte liefert, wie weit er entfernt sein mag, erscheint er uns kleiner, als er wirklich ist. Das ist so ungefähr die erste optische Täuschung. Sehen wir ihn jedoch hinter Häusern oder Bäumen oder Bergen, tut sich gewissermaßen eine Landschaft zwischen uns und dem Mond auf. Diese Tiefeninformation rückt ihn nämlich in weite Ferne und wir nehmen ihn dann als wesentlich größer wahr. Denn unser Gehirn kommt zur Schlussfolgerung, wenn dieser Mond da hinten am Horizont so viel weiter weg ist, als der Mond neulich über mir, aber die Netzhaut des Auges zugleich meldet, dass seine Abbildung gleich groß ist, dann muss der Horizont Mond viel größer sein.
Oder aber, wenn der Mond, den ich da hinten sehe, so wahrgenommen wird von meinem Gehirn, wie ich ihn wahrnehme, aber die Häuser, die noch davor stehen, die ich auch sehe, die und die Größe haben, dann muss ja der Mond viel näher dran sein, damit er und so weiter
und so fort. Und dann erscheint er viel, viel größer. Das ist quasi die Mondtäuschung. Und ein Mond scheint ja auch öfter mal auf schöne Häuser oder Hotels, wo wir gerade hingefahren sind. Nämlich in
das Hilberts Hotel.
Hilberts Hotelchen.
Ja, siehst du, da möchte ich einfach mal das nicht erklären. Doch, ich werde es natürlich auch erklären. Mach aber so ein mal. Bisschen was, da werde ich dich gleich so ein kleines bisschen mit einbinden.
Interagier mal mit mir.
In der Hoffnung,
aber dass bitte die Interaktion nicht paradox.
Mit dir, nee, in der Hoffnung, dass die Interaktion mit dir dann tatsächlich auch klappt. Also erstmal, um das einzuordnen. Hilberts Hotel ist ein Gedankenexperiment, eine Veranschaulichung, wie auch immer, aus der Mathematik tatsächlich. Aha. Kommt von dem Mathematiker David Hilbert, wie der Name das schon
der
sagt.
David.
Und ja, alle, die sich mit Mathematik auskennen, können wahrscheinlich wesentlich besser erklären, was dieses Gedankenexperiment aussagt. Für mich ist das ein sehr paradoxes Experiment, was mir wieder zeigt, dass Mathe total unlogisch ist, aber egal. Stellen wir uns mal Folgendes vor.
Mathe ist so ungefähr das Logischste, was es auf der Welt gibt.
Nein.
Ja, gut.
Da lege ich jetzt auch gerade mal meinen vorbereiteten Zettel zur Seite, weil das kann ich so nicht stehen lassen. So, und da kann ich sofort den Gegenbeweis führen, warum Mathe und auch Physik nicht logisch sind.
Und warum? So.
Zwei kurze Beispiele. Erstens, wenn ich in die Küche gehe.
Ja.
Und dort liegen zwei Äpfel auf dem Tisch.
Ja.
Und ich möchte diese Äpfel jetzt durch nichts und niemanden teilen.
Ja.
Wie viele Äpfel liegen dann noch auf
dem
Tisch? Zwei, genau. Das heißt, 2 durch 0 = 2. Die Mathematik wird dir sagen, diese Rechnung geht nicht. So, im richtigen Leben geht sie sehr wohl. Also von daher schon mal unlogisch.
Ja, gut.
Das zweite, beziehungsweise da, das ist nur Mathe verwandt. Eigentlich meine ich Physik, aber diese beiden Fächer hängen ja irgendwie auch zusammen. Ich weiß jetzt nicht die Fachausdrücke, aber physikalisch, rechnerisch, ist es möglich, dass du durch diese Wand gehst? Das ist möglich, durch die Wand zu gehen. Es wird im Leben aber niemals passieren. Aber rechnerisch ist das möglich.
Ja, so. Wenn ich mit unlogisch. Einer bestimmten Geschwindigkeit dagegen laufe.
Nein, das hat was damit zu tun, dass irgendwie Atome ihre Position verändern und dann eben halt durch andere Atome, logischerweise, da ist ja viel Platz dazwischen.
Ja, Moment mal, Tobi, ne? Das ist ja eigentlich eine ganz geile Idee. Also ich lehne mich jetzt einfach gegen die Wand und dann
ja,
wie kann gesagt, ich irgendwann durch die Wand. Ja, lass das mal aus.
Physikalischen Versuch, ich kann dir aber jetzt schon sagen, wie das ausgeht, es wird nicht funktionieren. Schade. Aber zurück zum Thema. Lass uns um Hilberts Hotel kümmern. Stell dir mal Folgendes vor. Es geht ja. In dieser ganzen Thematik geht es viel auch um den Unendlichkeitsbegriff.
Mhm.
Wir haben also ein Hotel mit unendlich vielen Zimmern. Ja. Und in diesem Hotel sind ebenfalls unendlich viele Gäste. Das heißt, unter dieser Prämisse könnte man sagen, das Hotel ist voll belegt. Unendlich viele Zimmer, unendlich viele Gäste, passt. So. Der Mathematiker Hilbert sagt aber, in dieser Situation gibt es jetzt doch eine Möglichkeit, sozusagen eine, und das ist das Paradoxe auch daran, eine Menge zu erzeugen, die größer ist als unendlich. Indem ich nämlich, also ich kann ja jetzt nicht einfach, es gibt ja kein freies Zimmer. Und wenn jetzt ein zusätzlicher Gast in dieses Hotel kommt, kann ich den nicht unterbringen. Es sei denn, ich mache einen Kniff. Ich sorge nämlich dafür, dass alle, die in diesem Hotel sind, ein Zimmer weiterziehen. Also genau. Der aus Zimmer 1 zieht in Zimmer 2, dann ist das Zimmer 1 nämlich frei und da kann der zusätzliche Gast rein. Und da habe ich einen mehr als unendlich in unendlich viele Zimmer untergebracht. Und das wiederum haut ja auch nicht hin.
Nee.
So. Und das ist eben halt dieses Hilberts Hotel, dieses Gedankenexperiment, wo er halt aufzeigt oder beziehungsweise was der Mathematiker damit zeigen möchte, ist, dass die Mengen der natürlichen Zahlen, der ganzen Zahlen und der rationalen Zahlen gleichmächtig sind. Frag nicht nach, was das bedeuten soll. Ich kann mit diesem gleichmächtig, klingt immer für mich schon, sind gleich viele Zahlen drin, hat gleich viel Einfluss.
Ja, man merkt, wir sind einfach human
sind
Geistes- und Geisteswissenschaftler, vergiss es.
So, wir wurden danach gefragt, besser kann ich es überhaupt nicht erklären. Ich finde dieses Gedankenexperiment total cool. Unabhängig davon, was Hilberts Hotel aussagen soll, nehme ich das auf jeden Fall mal mit, um mit meinem Bruder nochmal über Mathe zu diskutieren und ihm das eben halt mal zu sagen. Mal sehen, was er dazu sagt. So. Bin ich
sag mal Bescheid, wie es gelaufen ist. Ich finde das auf jeden Fall schwachsinnig, darüber nachzudenken. Das ist voll die Zeitverschwendung für mich.
Ja, das muss ja irgendeinen Grund haben, dass der es gemacht hat. Und es gibt, habe ich gelesen, es gibt halt auch noch andere Methoden, das zu machen. Zum Beispiel reicht es auch aus, wenn alle, die eine ungerade Zimmernummer haben, in die nächste ungerade Zimmernummer umziehen. Das würde auch funktionieren. Die Geraden können natürlich alle bleiben in ihren Zimmernummern, wie sie sind. Das geht eben halt auch.
Andersherum wird es natürlich auch gehen, die Leute, die in den geraden Zimmern
sind. Nee, weil dann ist das Zimmer 1, obwohl ja, dann ist das Zimmer 2 frei. Okay, dann könnte ich den neuen Gast in Zimmer 2 unterbringen. Das stimmt. Ja. Aber das zu Hilberts Hotel auf jeden Fall.
Ja, okay, weird auf jeden. Hat für mich oder hat bei mir tatsächlich innerlich so eine leichte kognitive Dissonanz ausgelöst.
Kannst du mir noch mal kurz erklären, was eine kognitive Dissonanz ist? So ganz spontan.
Ja, eine kognitive Dissonanz entsteht, wenn zwei zugleich bei einer Person bestehenden Kognitionen einander widersprechen oder ausschließen. Also Beispiel, ich finde Rauchen total klasse. Aber auf der anderen Seite, Rauchen erhöht das Krebsrisiko und zwar immens. Und dieses Erleben dieser Dissonanz führt zum Bestreben der Person, den Spannungszustand, welcher in der Person entsteht, aufzuheben, indem er sich eine Umgebung sucht, ja, indem die Dissonanz quasi verringert wird oder selektiv Informationen gesucht werden, die Dissonanzen aufheben oder die bestimmte Dissonanzen. Beispiel jetzt, das Wissen über ein erhöhtes Krebsrisiko kann bei Rauchen kognitive Dissonanz hervorrufen. Das habe ich ja gerade eben schon erklärt. Denn die positive Einstellung zum Rauchen steht im Widerspruch zu den unerwünschten Konsequenzen, nämlich Krebs bekommen. Und jetzt gibt es so drei Möglichkeiten, wie so diesen Spannungszustand in dir, diese Dissonanz reduzieren kannst. Man nennt das auch Dissonanzreduktion. So. Hm. Erstens wäre eine Möglichkeit, nämlich die kognitive Dissonanz zu vermeiden, indem ich sie nicht wahrnehme oder die Informationen einfach leugne. Das zweite wäre, indem ich meine Einstellung oder mein Verhalten ändere. Also ich höre auf zu rauchen, ich verzichte darauf, ich werte den Mediziner zum Beispiel ab, der sagt, Rauchen ist nachweislich schädlich für die Lunge oder weiß ich nicht, stell die Studie in Frage, die das anzeigt. Eine dritte Möglichkeit, das ist die letzte, wäre nämlich die selektive Beschaffung und Interpretation dissonanzreduzierender Informationen. Also, man sagt zum Beispiel, ja, Helmut Kohl ist doch auch 80 geworden mit Rauchen und mit Cola saufen. Also.
Es war Helmut Schmidt.
Also siehst du, ich wusste doch, dass ich falsch liege.
Falsche Partei, falsche Zeit, falscher Mensch.
Aber egal, Helmut Schmidt ist doch auch 80 geworden. Mit, ja. Oder 90, ich weiß gar nicht, wie alt er geworden ist.
97.
Ist auf jeden Fall sehr alt geworden.
Siehst, 97.
Doch. Siehst du, 97 mit Rauchen und Cola saufen bis zum Get-No.
Ja.
Das nutzen auch ganz viele Raucher tatsächlich als Argument, ne? So, ja, der ist doch auch so alt geworden. Warum sollte ich denn nicht so alt werden? So. Ja, das ist eine kognitive Dissonanz.
Das, ja.
Ja. So.
Ja.
Genau.
Ja, ich würde sagen, dann sind wir auch mit dem zweiten Teil durch und gehen in die musikalische Abteilung.
Ja,
können wir machen. Mach mal.
Okay. Ja. Okay. Wir sind zurück mit der Late Machado Playlist. Ihr kennt das Spiel, Tobi fängt an.
Ja, okay. Nachdem ich ja vorhin das Lied Long Way, was ja auch gewissermaßen zu unserer Serie hier passt, es war nämlich bis hierher zur letzten Sendung ein langer Weg, Noah hat es gesagt, über ein Jahr, dann ist es jetzt das letzte Lied, was ich draufsetze auf die Playlist in einer Psychologie-Sendung und auch das passt gewissermaßen vom Titel her dazu, denn von der Band Semisonic setze ich das Lied Closing Time auf die Playlist.
Nice. Ich setze von The Walters I Wanna Be Good. Oder? I Wanna Be A Good One. Oder? Ich muss das nochmal nachgucken.
I wanna be good.
Ja.
Das passt schon.
Das passt schon, glaube ich. Aber damit sind wir im dritten Teil. Das
genau.
Jetzt ganz schön, also es war paradox, und diese Situation.
Nachdem wir, in den ersten Teilen viel über Prinzipien, Gesetze, Effekte und Täuschungen und so weiter und so fort geredet haben, werden wir, bis auf eine Ausnahme, glaube ich, hier im dritten Teil nur über Paradoxien und Dilemmata reden. Und ganz damit ihr das einordnen könnt, wird Noah uns jetzt als allererstes mal erklären, was Dilemmata und Paradoxien denn eigentlich sind.
Genau, denn ein Dilemma
oder ein moralisches Dilemma liegt nämlich dann vor, wenn wir uns in einer Situation zwischen mehreren gleichermaßen inakzeptablen oder zumindest unangenehmen Alternativen entscheiden müssen, die sich gegenseitig ausschließen. Im Alltag dürften wir eher mit moralischen Konflikten konfrontiert sein, die zwar unangenehm sind, aber nicht existenziell. Wenn wir zum Beispiel entscheiden müssen, ob wir einem Bettler Geld geben oder besser nicht, dann haben wir sicherlich gute Gründe für oder gegen diese beiden Optionen. Eine Paradoxie hingegen ist eine Handlungsaufforderung, die befolgt werden muss, aber nicht befolgt werden darf, um befolgt zu werden. Ganz schön paradox, ne?
Ja.
So, also ein Beispiel. Sei spontan. So, diese Art von Aufforderung versetzt nämlich den Empfänger in eine unmögliche Situation, da er, um ihr nachzukommen, spontan in einem Kontext von Gehorsam sein müsste. Also sei spontan.
In einer unspontanen Situation.
Ganz genau, und ich befehle dir das gerade. Das hat nichts mit Spontanität zu tun. Genau. Das ist total dämlich. Dilemmata, wie gesagt, ist halt, man kennt doch das aus dem Philosophieunterricht, dieses Experiment. So,
das, du stehst am Heinz-Dilemma, genau. Das ist nicht das mit den Bahngleisen, ich weiß, welches du meinst, aber das mit den Bahngleisen kennt man, und das Heinz-Dilemma ist, glaube ich, auch so eins der bekanntesten. Da geht es ja um die Medikamente in der Apotheke zum Beispiel. Ne? Meine Frau ist schwer krebskrank und ich möchte die Medikamente dafür haben, aber die Krankenkasse bezahlt das nicht und der Apotheker will es mir so nicht geben. Bin ich jetzt also bereit, in die Apotheke einzubrechen, gegen das Gesetz zu verstoßen, um die Medikamente zu besorgen, um meine Frau zu retten? Ja. So. Das ist eben halt das Moralische. Das nicht zu tun ist ein moralisches Dilemma, das doch zu tun ist auch ein moralisches Dilemma.
Also ihr habt zwei Möglichkeiten, Weg A oder Weg B, ein Ziel zu erreichen, beide sind scheiße. Ganz einfach. Und paradox ist einfach etwas Widersprüchliches.
Genau.
Ganz easy peasy. Und dementsprechend können wir auch mit einem ersten Paradoxon beginnen. Ne? Das Jeffons.
Das Jeffons Paradoxon als erstes. Und tatsächlich haben wir das auch schon mal in der Sendung gehabt, das Jeffons Paradoxon. Als wir die Wahlprogramme vorgestellt haben in der Sendung, wo auch das Wahlprogramm der FDP dabei war, da habe ich kurz über das Jevons-Paradoxon geredet. Das ist nämlich ein Paradoxon, was aus der Ökonomie kommt und geht auf William Stanley Jevons zurück. Und der hat die Beobachtung gemacht, dass aufgrund der technologischen Entwicklung effizientere Nutzung eines Rohstoffes nicht dafür sorgt, dass weniger von diesem Rohstoff verbraucht werden, sondern dafür sorgt, dass mehr von diesem Rohstoff verbraucht werden.
Die Glühbirne, war das nicht so?
Da war das die Glühbirne, wo man gesagt hat, okay, wir brauchen beziehungsweise eigentlich ging es um Strom.
Genau.
Wo man gesagt hat, wir müssen Glühbirnen entwickeln, die weniger Strom verbrauchen. Und dann hat man die Glühbirne mit dem Wolframdraht entwickelt. Die hatte aber eben halt auch den Vorteil, dass sie günstiger war als die andere. Deswegen haben mehr Leute die gekauft und wurde im Endeffekt mehr Strom verbraucht, obwohl sie eigentlich entwickelt wurde, weniger Strom zu verbrauchen.
Ja, klar, genau.
So, das ist so ein klassisches Jevons-Paradoxon.
Ah, interessant.
Ja, und damit habe ich euch auch überhaupt nicht angelogen.
Nee, ja, aber Lügner kann man trotzdem sein, nämlich auch ein Lügnerparadox gibt es. Ein Lügnerparadox ist nämlich in der Philosophie bzw. Logik, da hast du ja vorhin schon drüber geredet, Tobi, ein Paradoxon, das entsteht, wenn ein Satz seine eigene Falschheit bzw. Unwahrheit behauptet. Und ich glaube, der einfachste Satz, um das zu zeigen, ist, dieser Satz ist falsch. Die Paradoxie dieses Satzes besteht nämlich darin, dass sich nicht vernünftigerweise behaupten lässt, er sei wahr oder falsch. Angenommen, er wäre jetzt falsch, dann würde das zutreffen, was der Satz selbst behauptet, und er müsste also wahr sein.
Richtig.
Nehmen wir aber an, er sei wahr, dann trifft das, was der Satz behauptet, nicht zu, was bedeutet, dass er dann falsch wäre.
Ja, stimmt.
Funktioniert halt.
Also das ist schon ein kleiner Vorgeschmack, liebe Leute, auch mit was für Dingen wir uns im Laufe der vor uns liegenden Philosophiereihe vielleicht mal auseinandersetzen. Da werden nämlich solche Gedankenexperimente vielleicht noch nicht ganz zu Beginn, aber im Laufe der Sendung immer mal wieder auftauchen. Und unter der Voraussetzung, dass du fertig warst mit dem
Lügenparadox. Ich bin fertig, okay. Du darfst jetzt mit der Sorites-Paradoxie.
Ja, genau, dann mache ich nämlich die Sorites-Paradoxie, und die auch auf eine gewisse Art und Weise eine philosophische Fragestellung ist. Und zwar geht es um Haufen.
Kackhaufen?
Nein. Wir nehmen mal als Beispiel einen Sandhaufen.
Geldhaufen.
Mit dem Geldhaufen geht das auch. Also eigentlich geht es genauer gesagt um unspezifische oder unpräzise Begriffe, um vage Begriffe geht es in diesem Paradoxon. Aha. Und als Beispiel wird hier der Sandhaufen genommen. Also, stell dir einen Sandhaufen vor.
Ja.
Okay. Wenn ich jetzt von diesem Sandhaufen einen Sandkorn wegnehme, ist das dann immer noch ein Sandhaufen?
Ja.
Okay. Wenn ich noch einen wegnehme, ist das dann immer? Und so. Noah wird nie sagen können, irgendwann nein. Wahrscheinlich, wenn ich den letzten wegnehme oder den vorletzten oder so. Aber es gibt keine Definition, ab wann, ab wie viel Sandkörnern ist ein Haufen.
Ja.
Und wenn es diese Definition gäbe, dann gäbe es ja das eine Sandkorn, was den Unterschied macht zwischen Haufen oder Nichthaufen.
Stimmt.
So. Und das gibt es nicht. Also, wenn ich jetzt von 1000, nur um eine Zahl zu nennen, von 1000 Sandkörnern ausgehe und du sagst mir, das ist ein Haufen. Jetzt nehme ich einen weg, sind 999, sagst du, ist immer noch ein Haufen. Jetzt nehme ich noch einen weg, sagst du, ist immer noch ein Haufen. Das heißt, ich kann jetzt beliebig viele wegnehmen, es bleibt immer in einem Haufen, was nicht geht, weil irgendwann muss es aufhören, ein Haufen zu sein. Klar, umgekehrt ist es aber genauso. Wenn ich jetzt ein Sandkorn hier hinlege, dann würdest du wahrscheinlich noch nicht sagen, dass das ein Sandhaufen ist. Nee. Wenn ich einen zweiten Sandkorn dazulege, würdest du das auch nicht sagen. Wenn ich einen dritten dazulege, auch nicht. Einen vierten auch nicht. Und so. Auch da, auch so rum, es gibt nicht die Zahl, wo man sagt, ab da beginnt es, ein Haufen zu sein. So. Und die Paradoxie zeigt eben, dass es keinen nicht willkürlich beschlossene Anzahl von Elementen geben kann, aus denen ein Haufen beispielsweise mindestens bestehen muss. Und es gibt auch verschiedene, also das kann man ja auch auf den Geldhaufen oder so, das kann man auf vage Begriffe halt einfach anwenden. Und
Ja.
Genau. Also es geht so ein bisschen um unsere Intuition, weil wir natürlich die ganze Zeit sagen, so ja, nee, zwei Sandkörner können kein Haufen sein. Und irgendwann, wenn man genug dazu legt, haben wir halt das Gefühl, ja, jetzt ist das für mich ein Haufen. Vielleicht machen auch andere Leute noch den Unterschied zwischen Haufen und Häufchen oder irgendwie sowas. Ne? Aber es gibt da eben halt nichts Definiertes. Und wenn man sich dann tatsächlich gedanklich mit Begriffen auseinandersetzt und versucht, sie in der Wissenschaft spielt das eine große Rolle, dass ich Begriffe, die ich verwende, definiere. So gesehen kann ich den Begriff Haufen wissenschaftlich überhaupt gar nicht verwenden, weil er schlicht und ergreifend nicht definierbar ist.
Ganz genau so ist es nämlich. Sehr verwirrend. Da möchte ich schon glatt wegsegeln mit dem Schiff des Theseus.
Oh, Schiff des Theseus. Das klingt nach altem Griechenland oder so.
Es ist tatsächlich ein Paradox, was schon in der Antike bekannt war. Das berührt nämlich die Frage, ob ein Gegenstand seine Identität verliert, wenn viele oder gar alle seine Einzelteile nacheinander ausgetauscht werden. Hierzu gibt es nämlich einen Text. Das Schiff, auf dem Theseus mit den Jünglingen lossegelte und auch sicher zurückgekehrt ist, eine Galeere mit 30 Ruderern, wurde von den Athenern bis zur Zeit des Demetrios Phaleoros, aufbewahrt. Von Zeit zu Zeit entfernten sie daraus alte Planken und ersetzten sie durch neue Intakte. Das Schiff wurde daher für die Philosophen zu einer ständigen Veranschaulichung zur Streitfrage der Weiterentwicklung. Denn die einen behaupteten, so, das Boot sei nach wie vor dasselbe geblieben, die anderen hingegen sagten, es sei nicht mehr dasselbe.
Auf welcher Seite stehst du denn?
Boah, schwierig. Also für mich wäre es dasselbe, weil ich weiß, dass einfach das Schiff ein Schiff ist. Es ist einfach Material, was wir zusammengebaut haben und wir geben dem Ganzen einfach einen Wert und benennen es zum Beispiel. Und es wird auch immer dieses Schiff bleiben, weil das unser Konzept ist, was wir im Kopf
zusammengelegt
haben.
Es gibt ja 20 Schiffe jetzt beispielsweise, die da nebeneinander stehen. So.
Ja.
Alle aus unterschiedlichem Material, alle auf unterschiedliche Art und Weise gebaut, trotzdem sind es alles Schiffe, weil unsere Definition von Schiff ist halt schwimmt auf dem Wasser. So, um es einfach auszudrücken. Und wenn ich jetzt von diesen 20 Schiffen, 10 bleiben da halt einfach liegen, die anderen 10 sind unterwegs und werden wie in dem Beispiel, da geht was kaputt, wird repariert, Planken werden ausgetauscht hier und da, dann würde das ja bedeuten, dass es für diesen Gegenstand überhaupt gar keinen Unterschied macht, ob ich da Dinge austausche oder nicht. Macht's es bleibt immer derselbe.
Ja, genau.
Okay, auf der Seite, ich bin tatsächlich für mich selber auch nicht so richtig entschlossen.
Es gibt halt einen Neuzustand, ne? So,
ja.
Wenn der Neuzustand, wenn da was ausgewechselt wird, dann ist das halt kein Neuzustand mehr, aber es ist und bleibt dasselbe Produkt am Ende, ein Schiff.
So. Ja, aber genau genommen ja tatsächlich ja nicht dasselbe, was du dir gekauft hast ursprünglich mal, als es neu war.
Ja, also weil nicht es nur, dass neu es, war.
Ja, so. Ja. So ist dann die Frage, neu und alt ist es dann, oder ich übertrage das mal auf eine andere Frage, da wird es jetzt tatsächlich auch so ein bisschen relevanter für uns, weil jetzt hat es mit den Menschen was zu tun. Hm. Wir wissen doch, dass im Durchschnitt sich alle 7 Jahre bis zum 21. Lebensjahr alle Zellen des Körpers mal erneuert haben. Bin ich dann immer noch derselbe Mensch?
Ja, bist du.
So, würde ich in diesem Fall auch sagen, tatsächlich, aber das Gedankenexperiment auf ein Schiff bezogen, finde ich schon interessant.
Ist schon sehr interessant.
Weil tatsächlich ist es eigentlich, also ich tendiere eher dazu zu sagen, dass es nicht mehr dasselbe Schiff ist, so. Wenn wirklich alle Teile ausgetauscht wurden, dann kann es ja nicht mehr dasselbe sein.
Eigentlich nicht, deswegen rede ich da gerne von einem Neuzustand. Der Neuzustand ist nicht mehr gewahrt.
Vielleicht müsste man nochmal den Unterschied zwischen, wenn man da komme ich immer durcheinander, komplex. Zwischen dasselbe und das Gleiche deutlich machen. So, weil es ist wahrscheinlich immer noch das Gleiche, nämlich ein Schiff, aber es ist nicht mehr dasselbe.
Nee, das kann sein, ja.
So. Und da merkt man schon, das ist
ein allmächtiges Experiment. Ja.
Dann kommen wir zu dem Allmachtsparadoxon. Das ist auch wieder was sehr Philosophisches. Und zwar geht es da so ein bisschen um die Fragestellung, oder da liegt auch ein Gedankenexperiment dahinter. Wir stellen uns nämlich also vor, es gäbe ein allmächtiges Wesen. In unserer westlichen Vorstellung würden wir jetzt als allererstes sagen, eher so Gott oder sowas, unsere Vorstellung von Gott. Und jetzt ist die Fragestellung in diesem Paradoxon oder das Beispiel ist, wenn wir jetzt mal annehmen, es gibt dieses allmächtige Wesen auf dieser Welt, könnte das allmächtige Wesen, was ja allmächtig ist, einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass das allmächtige Wesen ihn nicht hochheben kann. So theoretisch muss es das können, weil sonst wäre es nicht allmächtig, wenn es dazu nicht in der Lage ist. Gleichzeitig, wenn es das herstellt, aber nicht hochheben kann, ist es ja auch nicht allmächtig, weil das kann ja alles hochheben.
Richtig. Weird. Wirklich paradox.
So, und das berührt ja tatsächlich sogar die Frage, gibt es einen Gott?
Tut es.
So, weil man natürlich sagen könnte, wenn Gott das die einzig perfekte Instanz ist, die es gibt. Wie kann es denn sein, dass diese perfekte Instanz unperfekte Lebewesen schafft? Das macht ihn ja selber auch unperfekt.
Und da, ab diesem Zeitpunkt, sind die Atheisten entstanden.
Ja, das Ding ist nämlich, wenn man, das kommt natürlich auch aus der Logik, dieses Paradoxon, wenn man jetzt diesen Satz oder diese Frage, kann ein allmächtiges Wesen einen so schweren Stein erschaffen, dass es ihn selbst nicht hochheben kann? Wenn man das so ein bisschen reduziert, diese Aussage auf das Wesentliche, dann bleibt in einem ersten Reduktionsschritt die Frage übrig, kann ein allmächtiges Wesen etwas erschaffen, worüber es keine Macht hat und trotzdem allmächtig bleiben? Oder noch einfacher formuliert, Dann geht es darum, kann ein allmächtiges Wesen seine Allmacht abgeben und sie gleichzeitig behalten? Das ist eigentlich zusammenformuliert sozusagen die Frage, die dahinter steckt.
Interessant.
Ja.
Sehr interessant.
Das Allmachtsparadoxon.
Das ist sehr allmächtig. Der Name ist Programm.
Apropos Name ist Programm.
Ja.
Als letztes Thema, als letzten Punkt dieser Sendung hast du ja noch etwas mitgebracht.
Genau.
Der Name ist da auch sehr bekannt und gewissermaßen
als
Programm.
Im anderen Kontext,
ne?
Ja, Münchhausen. Also viele kennen wahrscheinlich das Münchhausen-Syndrom, das Münchhausen by Proxy oder Stellvertreter-Syndrom.
Ja. Yeah.
Ne, darum soll es jetzt nicht gehen, jetzt geht es um das Münchhausen-Trilemma.
Ein Trilemma?
Genau, richtig. Drei Möglichkeiten also. Hier geht es nämlich um die Frage, ob es möglich sei, einen letzten Grund im Sinne einer letzten Ursache zu finden, beispielsweise, beziehungsweise wissenschaftlich zu beweisen.
42.
Begründer, 42. Ja, 42. Nach dem Begründer Hans Albert müsste jeder Versuch einer letzten Begründung scheitern, beziehungsweise ins Münchhausen-Trilemma
führen. Warum denn das?
Wie das Wort nämlich Trilemma schon sagt, führt jeder Versuch der letzten Beweisbarkeit zu einem der drei folgenden Ergebnisse. Entweder dem Zirkelschluss, also die Zusammenfassung soll die Prämissen, also Annahmen, beweisen. Hierfür wird aber die Prämisse benötigt, um überhaupt diese Zusammenfassung, also die Conclusio, zu formulieren. Zweitens,
den infinitiven Regress. Also es wird immer wieder eine neue Hypothese über die Begründbarkeit eines letzten Grundes formuliert, die sich jedoch wiederum als unzureichend erweist oder wieder in einen Zirkel führt.
Gut, oder? Damit für mein Verständnis bei den ersten beiden Punkten, damit das auch richtig ankommt. Also entweder gibt es die Möglichkeit, dass ich immer wieder eine neue These formulieren muss, die mich, um es einfach auszudrücken, auch nicht weiterbringt. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, dass ich sozusagen etwas versuche, etwas mit sich selbst zu begründen, dieser Zirkelschluss.
Genau, das wäre die erste Möglichkeit. Du fasst das zusammen, was quasi zusammengetragen wurde, um das zu beweisen. Und das würde gar nicht gehen, hättest du deine Prämisse nicht. So. Und das dritte ist halt der Abbruch. Also der Abbruch des Verfahrens an einer Stelle und der Dogmatisierung, also Gesetzmäßigkeit quasi, der dortigen Begründung. Also dass man sagt, ich kann das nicht weiter begründen, deswegen ist das jetzt die letzte Möglichkeit und dann ist das jetzt hier einfach der Fall. Fertig. Ja, das ist das Münchhausen-Trilemma.
Und das war eine Aneinanderreihung an Erklärungen von unterschiedlichen Begriffen, Phänomenen, Paradoxien, Dilemmata, bla 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 bla, die im Zuge des langen Zeitraums, über den jetzt unsere Psychologie-Reihe lief, bei uns aufgelaufen sind und die wir hier in der letzten Sendung nochmal zusammenfassen wollten. Mir hat sehr gut gefallen daran, dass da viele Dinge dabei waren, die auch schon die Psychologie berühren und von dem her eine gute Brücke bilden, denn es ist jetzt ist an der Zeit, wo wir uns von der Psychologie-Reihe verabschieden.
I see you.
Das war so schön mit dir.
I see you. Okay, reicht.
Nein, also tatsächlich über ein Jahr. Tatsächlich über ein Jahr Psychologie-Reihe. Vorhin, als du es gesagt hast am Anfang der Sendung, dachte ich schon wieder, krass, okay, habe ich gar nicht auf dem Schirm, dass es so lange war. Time flies, das ist wirklich so.
Und witzig, ich habe in 2 Monaten schon wieder Geburtstag, du auch.
Ja, und ja, es ist tatsächlich so, nächsten Monat erwartet euch dann an dieser Stelle die erste Folge unserer neuen Reihe, unserer Philosophie-Reihe. Yeah. So viel sei schon mal gespoilert. In den ersten beiden Sendungen der Philosophie-Reihe, ähnlich wie in dieser Reihe auch, nähern wir uns natürlich erstmal dem Fach und wollen so ein bisschen erklären, was ist denn das Fach überhaupt, aus welchen Unterfächern besteht denn das und was für Namen und Epochen und so weiter und so fort aus der Philosophie sollte man denn kennen? Und danach werden wir uns dann Sendung für Sendung immer eine Epoche vornehmen und werden darüber so ein bisschen reden, was war denn so die Denkweise in dieser Zeit, welche berühmten Philosophen hat es denn da gegeben, über welche Themen wurde sich Gedanken gemacht, und im Unterschied zur Psychologie-Sendung haben wir uns dann vorgenommen, in den Philosophie-Sendungen die ersten beiden Teile genau für das zu nutzen, was ich eben gerade dargestellt habe, und im dritten Teil dann sozusagen in einen freien Gedankenaustausch, in eine freie Diskussion zu gehen und über die Dinge, die wir vorher erklärt haben, einfach auch mal ein bisschen zu diskutieren.
Safe, deswegen freut euch auf jeden Fall darauf und schaltet auch nächstes Mal wieder ein, aber auch gerne nächste Woche.
Nächste Woche werden wir dann reden über die Multi-Optionsgesellschaft.
Genau. Also, wie viele Sorten Chips soll es eigentlich noch geben? Ganz einfach. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Küsschen aufs Nüsschen.
Und tschüss. Tschüssikowski.